NDR Kultur. Sonntagsstudio.
Was ist eigentlich Schreiben? Seit 3 Jahren reden wir hier bei Land in Sicht über die verschiedensten Texte, aber wie sie entstehen, ist mir, Lisa Kreisler, noch immer rätselhaft. Die französische Schriftstellerin Marie Darrieussecq hat festgestellt, dass Schlaflosigkeit bei wichtigen Autoren wie Kafka, Susan Sontag, Dostojewski und auch vielen anderen eine auffallend große Rolle spielt. Ist Schreiben also möglicherweise nicht schlafen können, fragt sie sich. Und ich finde das eine interessante Hypothese. Unser Thema heute ist der Schlaf und um diese 3 Bücher wird es in der kommenden Stunde gehen. Therese Enzensberger hat ein Essay geschrieben, in dem sie den Ursprung unserer gegenwärtigen Schlafprobleme in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft verortet und einen literarisch-wissenschaftlichen Streifzug durch die Schlafzyklen unternimmt. Im Roman des chinesischen Autors Yan Liangke, Der Tag, an dem die Sonne starb, beginnt in einem Dorf in einer endlosen Nacht das große Traumwandeln. Niemand ist mehr wach außer dem 14-jährigen Nian Yan. Der sieht dabei zu, wie seine Mitmenschen sich in Zombies verwandeln und die Nacht in ein Riesengemetzel ausartet. Und als letztes wollen wir sprechen über Schlaf von Haruki Murakami, eine kurze Erzählung, wo eine Zahnarztfrau plötzlich überhaupt keinen Schlaf mehr braucht. Sie liest nachts Tolstoi und ist fitter denn je oder ist sie vielleicht schon tot? Mit mir im Studio ist Joachim Dix. Hallo Joachim erstmal.
Ja, hallo Lisa.
Ich habe mir überlegt, wir müssen uns schon outen am Beginn dieses Gespräches, zu welcher Spezies wir gehören. Zum Schläfer oder zu derjenigen oder demjenigen, der mit großen Schlafproblemen zu kämpfen hat. Bist du ein guter Schläfer?
Ja, ich kann verdammt gut schlafen und möge sich daran bitte nichts ändern. Ich habe das irgendwann halt auch mal innerhalb der Familie mir so angeguckt. Meine Mutter, die hat immer mit Schlaflosigkeit auch zu tun gehabt oder mit sehr unruhigem Schlaf. Mein Vater konnte immer super pennen und ich komme da mehr in diese väterliche Linie. Aber allerdings bei dem Lesen von Therese Enzensbergers Essay auch gedacht, okay, also das, was ist, muss nicht so bleiben. Und dass sich das im Laufe des Lebens auch ändern kann, dass das mit verschiedenen Phasen in Verbindung gebracht werden kann, dass ich mich dann auch daran erinnert habe in bestimmten Phasen. Häufig waren das so berufliche Herausforderungen, die mich dann doch mal so in den Schlaf mitbegleitet haben, dass ich dann unruhig war und dann auch am Morgen so merkte, ganz so erholsam, wie der Schlaf eigentlich sein sollte, ist er jetzt gerade nicht und hoffentlich reichen die Kräfte und so. Also diese Themen, die sie ja auch in dem Essay anspricht, die kenne ich auch, aber nie über so längere Zeiträume, also nie über mehrere Tage hinweg und also insofern, ich bin ein guter Schläfer, wobei der... Die Bezeichnung Schläfer klingt ja auch...
Das klingt
ja bedrohlich. Ne?
Wohl, auf jeden Fall. Aber es hat auch diese Bedeutung, also können wir die auch benutzen.
Ja.
Ja, genau. Ich bin von der Spezies Theresia Enzensberger, die unter Schlafproblemen leidet oder unter Schlaflosigkeit. Und in ihrem Essay, der eher ein politischer Essay ist als ein persönlicher, zwar kommt am Rande auch all das vor, wie sieht meine eigene Schlaflosigkeit aus, was kann ich dagegen tun, was ist gut für mich, damit ich schlafen kann, was ist eher hinderlich. Darüber spricht sie auch, aber eigentlich macht sie etwas Globaleres. Sie schaut sich unsere Gesellschaft an, in der ja viele unter Schlaflosigkeit oder Schlafproblemen leiden und schreibt eben dieser kapitalistischen Leistungsgesellschaft so ein bisschen die Schuld daran zu. Also sie etabliert Schlaf so als so etwas wie Sex oder Essen, was eigentlich ein individuelles Bedürfnis ist, auch individuell ausgerichtet werden kann. Nicht jeder mag das Gleiche, aber wir sind dazu verdammt, eben diesen 8 Stunden Schlaf in der Nacht durchzuhalten, damit wir am nächsten Tag wieder arbeitsfreudig zur Stelle sind. Und der Schlaf dient eigentlich nur der Erhaltung der Arbeitskraft, so ihre These. Und ist darüber hinaus nichts Schönes, Wichtiges, Individuelles. Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter, weil sie nämlich schaut, wie ist dieser Begriff Schlaf eigentlich eingehegt in unseren Sprachgebrauch, in unseren politischen und zeigt auch, wie der Begriff oder das, nicht nur der Begriff des Schlafes, aber auch des Erwachens ideologisch funktionalisiert wird für die Rechte. Also das ist auch eine These, dass sie davon ausgeht, dass eigentlich unser Verhältnis zum Schlaf noch in Deutschland noch sehr geprägt ist von der Nazi-Zeit. Erwache Deutschland, das Erwachen aus dem Schlaf, in dem man naiv die Fremden hier beherbergt. Das wird ja auch für die Rechte reklamiert, solche Begriffe. Das ist ein ziemlich interessanter politischer Umschlag, den sie macht. Das Buch ist aufgeteilt in eigentlich drei Kapitel, die sich an den unterschiedlichen Schlafzyklen orientieren. Es gibt den leichten Schlaf, der 45% unseres Nachtschlafes ausmacht. Die Zyklen wiederholen sich natürlich. Es gibt den Tiefschlaf, da schaut sie dann ein bisschen in Richtung Kunst und Literatur. Wie entsteht Literatur? Ich habe es eingangs gefragt. Ist es etwas wie nicht schlafen können? Es entspringt ja auf jeden Fall einer anderen Wirklichkeit als der Wachen. Und im letzten Teil, die Traumschlafphase, schreibt sie eine albtraumhafte Erzählung über eine Frau, die einen komischen Geruch wahrnimmt. Zunächst außerhalb von sich selbst und irgendwann wird dieser Geruch ihr selber zugeschrieben und also so ein klassischer Albtraum. Sie ist auf einmal fremd und gefangen, sie stinkt und niemand erkennt sie mehr. Und das ist erstmal ein sehr schmales Buch, aber man hört schon, es findet sehr viel statt. Wie hast du das Ganze gelesen, Joachim?
Also ich war erstmal von diesem Einstieg, ich kann das ja mal kurz zitieren, also auf der ersten Seite schreibt sie dann halt mit Rückblick auf einen Artikel, den sie in der FAZ mal veröffentlicht hat, unter dem Titel Diktatur der Lerchen. Da schrieb sie, ich schlafe zu viel. Von all den Problemen, die man mit dem Schlaf haben kann, ist das wohl das unsympathischste. Der Schlaflose ist weit glamouröser mit seinen schwarzen Augenringen und der geheimnisvollen Aura. Das heißt, das hat sich geändert. Weshalb sie dann eben angefangen hat, diesen Essay zu schreiben. Und sie merkt eben rückblickend, wie sehr da auch glorifiziert wird. Wie die Schlaflosen, sie zitiert, soweit ich das gesehen habe, nicht Rainer Werner Fassbinder, aber dessen Satz, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, der in den 70er Jahren eine sehr große Rolle gespielt hat und den ich einmal gehört habe aus seinem Munde und den habe ich nie vergessen und den habe ich auch lange Zeit geradezu ideologisch gesehen, dass ich mir als junger Mensch immer wieder so gesagt habe, ja mein Gott, also irgendwie als Letzter auf einer Party zu sein und als Erster morgens wieder aufzustehen, das wird ja wohl drin sein, denn schlafen kann ich ja, wenn ich tot bin. Und dieser Fassbinder-Satz hat möglicherweise auch sehr viel dazu beigetragen, dass gerade in Kunstkreisen das oft so angesehen worden ist. Und dieser persönliche Einstieg hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also erstmal so zu gucken, wie finden wir eigentlich unsere Themen? Und so bei einem Thema wie Schlaf ist es ja recht naheliegend, dass wir uns das erstmal bei uns selber angucken und dann halt diesen Ausblick auf die Kunst, auf die Literatur, diesen Gedanken, dass wenn man einmal die Brille der Schlaflosigkeit aufgesetzt hat, eben nicht nur in Kafkas Tagebüchern fündig wird, sondern auch bei Dostojewski, bei Dickinson und so.
Murakami.
Also Murakami, über den wir später noch sprechen werden, genau. Und ich habe dann halt so viel konnte ich dann nicht direkt mit Textstellen belegen, aber ich habe schon geahnt, dass es halt so ist, wenn ich einen bestimmten thematischen Blick habe, wie zum Beispiel, so ist mir das mal gegangen, dass ich über das Thema Scham sehr viel nachgedacht habe. Und dann habe ich halt gelesen und dann habe ich das auch bei Kafka und bei Kleist und bei Thomas Mann und ich weiß nicht wo überall gefunden. Und das heißt, also in dem Moment, wo wir unsere eigenen Interessen mit in die Lektüren hineinnehmen, dann sehen wir auch viel mehr davon. Und so ist ihr das offenbar eben auch bei dem Schlafen gegangen und sie hatte ja dafür auch noch andere Referenzen. Das gefällt mir ganz gut an dem Buch, dass sie halt sehr viel Quellen aufsucht, dass sie sehr viel sowohl aus dem Kunstbereich sich von Dingen inspirieren lässt, als dann auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dann ja auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Corona spielt auch eine Rolle.
Das Thema Schwäche,
ne? Schwäche, Schlaf und Schwäche. Das Vulnerable, was halt durch Corona auch nochmal sensibilisiert in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Was ist das eigentlich? Wie gehen wir mit den Menschen, die eine andere Art von Verletzlichkeit haben, um? Dann auch übers Immunsystem und den Schlaf stellt sie interessante Beobachtungen an. Manchmal ging es mir allerdings zu wild durcheinander. Also dann springt sie halt von Marx-Zitaten über den Sozialdarwinismus zum Nationalsozialismus und ist dann auf einmal wieder in der Gegenwart, wo ich dann so dachte, sind das jetzt auch schon Ausdrucksformen dieser Schlaflosigkeit, dass halt die Ausdauer, mal einen Aspekt genauer auszuleuchten, verloren geht, so die Konzentrationsfähigkeit auch verloren geht, um dann halt eher durch so Ja, die Schlafphasen wechseln halt häufig. Und so hatte ich dann manchmal so den Eindruck, ist das eventuell eine ästhetische Form, diese Sprunghaftigkeit. Mich hat die häufig gestört.
Ich glaube auch, dass das System oder die Konstruktion des Textes wackelt ein bisschen. Sie macht zum Beispiel bei jedem Kapitel über diese Schlafphasen einen Einstieg, wo aufgezeichnet wird, was im Gehirn passiert während dieser Schlafphase. Und das ist eigentlich super interessant. Es ist da beim leichten Schlaf von K-Komplexen die Rede, von Gehirnwellen, die unglaublich lang sind und das Gedächtnis pflegen. Aber das ist super kurz und in dem Moment, wo das auftaucht, möchte man ja eigentlich wissen, ja, was ist das denn genau? Also ich fand es auch schade, dass vieles so angerissen wird und nicht weiter ausgeführt. Und dadurch wird es dann auch ein bisschen leer. Also das fand ich zum Beispiel einfach ein Mittel, was vielleicht wirkungsvoll ist, weil sie sagt, okay, ich bin auch noch im Schlaflabor gewesen, gucke auch noch genau in die Neurophysiologie, was passiert. Aber ich gehe nicht weiter dahin. Also was daraus folgt oder was es für die Gesellschaft bedeutet, wie unsere Gehirne funktionieren. Ne? Also da hat mir einfach dann manchmal thematisch einfach so ein Overlap gefehlt. Das ging mir ganz ähnlich. Andererseits ist es natürlich ein offenes, freies Denken und vielleicht auch ein Denken, was Schwäche integriert. Denn gerade diese Thematik mit, was bedeutet Schwäche in unserer Gesellschaft, das hat mich schon sehr interessiert. Also dass wir gerade genau im Kapitalismus, ich habe es gesagt, Schlaf hat eine ganz grundlegende Funktion, aber es ist ja auch ein ganz anderer Blick auf den Schlaf möglich. Und da zitiert sie ja auch Eva von Redeker, die Bleibefreiheit, wo es ganz viel um Freiheit geht und dass Regeneration eben ein Mittel ist, sich zu befreien auch. Und Regeneration oder El-Wadani heißt der sagt, es ist eigentlich den ganzen Tag so, dass wir der Schwerkraft trotzen, aber wenn wir schlafen, ergeben wir uns der Schwerkraft. Und das fand ich so einen schönen Gedanken, dieses Loslassen und sich ergeben und nicht, um danach besser zu funktionieren, wie Papst Benedikt, den sie ja auch ins Spiel bringt, der eben ganz lange betäubt wurde, damit er sein Amt ausüben konnte, weil er auch unter Schlaflosigkeit litt, ob der großen Verantwortung oder die Arianna Huffington, die Gründerin der Huffington Post, die einen Burnout hatte, weil sie so viel gearbeitet hat und nicht den Schluss gezogen hat, ich arbeite weniger oder ändere mein Leben, sondern nein, ich optimiere mich jetzt noch mehr und coache auch noch andere, um besser zu funktionieren. Also dieser Selbstoptimierungswahn, der uns ja alle anrührt in der Gesellschaft. Ich finde, da spiegelt der Text dann doch so ein, es ist keine Coolness, sondern vielleicht auch so ein bisschen, es ist auch kein Unvermögen, ich will jetzt auch nicht unfair sein, aber es ist einfach vielleicht auch an manchen Stellen einfach, ist Schwäche da. Hier bin ich nicht weitergegangen. Dieses Zitat oder diese Idee hat mir gefallen, deshalb habe ich sie mit reingebracht, aber was diese K-Komplexe jetzt bedeuten in meiner politischen Idee von diesem Text, das erzähle ich jetzt einfach nicht weiter. Also es ist ein schneller Text, glaube ich auch. Der hat jetzt nicht lange gearbeitet und gelegen, so kommt es mir vor.
Ja, und es geht vielleicht auch darum, sich nochmal selbst zu vergewissern, was ist mir eigentlich wichtig, und sie ist ja nun mal auch eine Romanschriftstellerin. Dass dieser kleine Essay mit einer Erzählung endet, ist, glaube ich, kein Zufall, sondern damit ist eben auch nochmal so diese Gewichtung, worum geht's mir denn eigentlich? Also Formen zu finden, um bestimmte Fragen, mit denen ich mich beschäftige, darzustellen. Da kann der Essay mal ein Weg sein. Aber der wichtigere Weg für mich ist das Erzählen. Mhm. Und dann eben herauszufinden, wie lässt sich das überhaupt gestalten? Und die Erzählung, naja, ist jetzt auch nicht irgendwie ein Hinweis darauf, dass da eine ganz außerordentliche Schriftstellerin am Werk ist. Das ist sehr bescheiden. Und trotzdem waren halt so diese Verlustängste, diese Vorstellung, dass über den Geruch, du hast das ja anfänglich kurz beschrieben, dass ein Geruch wie so ein Halluzinogen auf einmal so wirkt, dass es aber wirklich nur von der Erzählerin selber wahrgenommen wird und dann nach und nach die Menschen, von denen sie glaubt, die Freundin, die Schwester, die Mutter, all diese Menschen erkennen sie nicht wieder. Und dieses Albtraumhafte, was das eigentlich bedeuten kann, auf einmal dann so herausgerissen zu werden, das funktioniert halt nur in dieser Tiefschlafphase des Traums. Und das will sie halt nicht beweisen, sondern sie will das erzählerisch aufzeigen. Und das fand ich eine schöne Idee, auch nicht so ganz außerordentlich. Also mich hätte das noch mehr überzeugt, wenn halt das Erzählerische und das Essayistische miteinander verzahnt worden wäre. Wie daraus eine andere neue Form entstanden ist, so ist es halt ein Versuch, den ich jetzt nicht mit Gram gelesen habe. Wie gesagt, mir sind da auch beim Lesen immer wieder so gute Ideen gekommen. aber es hat mich jetzt nicht so ganz überzeugt.
Ja, aber die Konsequenz, mit der es eigentlich wissenschaftlich und politisch anfängt und auch etwas fordert, die lässt sie halt irgendwann los. Und das ist mir, hat mir nicht so ganz eingeleuchtet. Also sie fordert eigentlich, die Gesellschaft müsste sich ändern, damit wir besser schlafen und besser leben können, was ja total richtig und gut ist. Aber da hätte man zum Beispiel, der letzte Roman von ihr war ja so eine Dystopie auf See. Da hätte man zum Beispiel so eine Utopie schreiben können. Ne? Also auch das Literarische, wie du es gerade dir gewünscht hast, ist immer so schwierig, Wünsche an Texte zu stellen, aber die hat man nun mal. Also das wäre eine totale Vorlage dafür gewesen, eben eine Gesellschaft zu zeigen, in der Schlaf anders funktioniert als Kurzgeschichte zum Beispiel. Ne? Das hätte mir am Ende dann auch mehr eingeleuchtet als diese ja relativ lahme Erzählung von diesem Traum. Ich fand noch ganz schön, das mit dem Schreiben hat mich natürlich beschäftigt, weil ich auch selber schreibe und dann darüber nachgedacht habe, ja, in was für einem Zustand ist man denn, wenn man schreibt? Und da ich auch wirklich an heftigsten Erschöpfungszuständen teilweise gelitten habe durch Schlafstörung, kann ich auch verstehen, dass da irgendwie so eine Analogie möglich ist. Interessant war aber auch noch was anderes, was auch wieder politisch auf den Kunstbetrieb zielt, dass eigentlich seit Frauen so viel schreiben und auch mehr in der Öffentlichkeit stehen mit ihren literarischen Texten, dass davon gesprochen wird in der Literaturkritik, Texte würden Schriftstellern einfach passieren. Das männliche Genie aber natürlich setzt jeden Punkt und setzt jeden Satz und jedes Wort ganz bewusst. Aber bei den Frauen wird halt unterstellt, dass ihnen das einfach so unterläuft, als wäre es zufällig, nicht aus ihrem eigenen Können heraus. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, also das stimmt total, das empfinde ich auch so und das ist einfach traurig, dass man immer noch darüber reden muss. Ne? Also wie genial und anders Texte von Frauen funktionieren. Und dann erzählt sie ja auch von Otessa Moschweg, die Autorin, die so ganz heftige Grusel-Psychoromane schreibt, aber das wirklich auch so ganz strategisch anwendet, dieses Erzählen, um damit erfolgreich zu sein. Sie hat irgendeinen Text gelesen, wie man einen super Bestseller schreibt und dann hat sie sich angeeignet und ist keinen Schrott geschrieben, aber sie ist einfach dieser patriarchalen Fährte gefolgt und es hat geklappt. Und das waren noch so Ideen, die waren anregend. Aber im Großen und Ganzen können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass da viele Ideen drin sind und ja.
Aber hier gibt's noch eine Seite, das kann man ja mal kurz als kleines Spiel hier mit aufgreifen. Ziemlich in der Mitte des Buches gibt es 2,5 Seiten, die sind überschrieben mit Was ich weiß. Und dann schreibt sie, also wie so ein kleines Rezeptbuch darüber, wie kann man das denn angehen, das Problem mit der Schlaflosigkeit. Kein Alkohol zu trinken schadet nicht, eventuell hilft es aber auch nicht besonders. Kann ich nur bestätigen. Kaffee komplett zu streichen wäre wahrscheinlich besser, aber wie asketisch kann man leben? Das Mindeste deshalb keinen Kaffee nach 17 Uhr. Also das sind so bestimmte Tag 2 ohne Schlaf lässt sich problemlos bewältigen. An Tag 4 funktioniert überhaupt nichts mehr. Da konnte ich nicht mehr mitreden, weil das kenne ich nicht. Was sagst du dazu?
Ja, das kann heftig werden.
Dann Melatonin hilft bei Jetlag, aber nicht bei längeren Phasen der Schlaflosigkeit. Außerdem muss man es eine Stunde vor dem Zubettgehen nehmen und wäre es schon so vorausschauend. Dann dachte ich, okay, mit Schlafmitteln kenne ich mich auch nicht aus, aber wunderte mich darüber. Ich glaube, bei Schlafproblemen, ich würde schon auch immer auf Regelmäßigkeit Wert legen und das lässt sich ja planen.
Ich glaube, es hilft alles nichts. Es kommt irgendwo anders her. Das ist eigentlich meine Theorie. Klar, man kann das alles, ich habe auch alles versucht. Ich will es auch gar nicht zu persönlich ein. Aber ich glaube,
warum eigentlich nicht?
Das ist eine ganz hohe Kunst und das weniger wollen, das Aufgeben, das Loslassen, was halt so schwer ist, wenn man in diese Übermüdungszustände gerät, das ist eigentlich das Einzige. Aber natürlich sucht man nach Lösungen. Das ist ja auch total nett, dass sie uns das so nochmal aufführt. Eine Sache wollte ich jetzt noch anführen, weil es eine gute Hinleitung ist zum nächsten Buch. Sie guckt nämlich auch dahin, wo Schlafmittel verwendet werden, die zu Geisteszuständen, Daseinszuständen führen, wo man sich an nichts mehr erinnert, derjenige, der das nimmt. Und was ist zum Beispiel juristisch gesehen mit jemandem, der Ambien genommen hat, so ein ganz starkes Schlafmittel, schlafwandelt und jemanden ermordet? Denn solche Fälle hat es gegeben. Und es gab dann auch natürlich die Lösung, dass derjenige freigesprochen werden muss, weil er geistig nicht in der Verfassung war, für diesen Mord haftbar gemacht zu werden. Und das wird uns ja gleich bei Jan Lianke auch beschäftigen. Was Traumwandeln oder in was für einen Zustand man ist, wenn man zwar schläft, aber handelt. Also es sind unglaublich viele interessante Fragen. Und
die können wir gleich intensivieren bei dem nächsten Roman, der ja auch schon vom Titel her sehr viel Aufmerksamkeit in mir hervorgerufen hat. Der Tag, an dem die Sonne starb, wenn ein Roman so überschrieben ist, dann möchte ich zumindest etwas mehr wissen, was sich dahinter verbirgt. Darüber reden wir gleich. Vorher hören wir noch einen Song, auch passend zum Thema, ein Klassiker der Schlafmusik. I'm so tired von den Beatles.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. So tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I give you everything I've got. And curse Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get. You'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know, I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything.
I'm so tired von den Beatles. Sie hören Land in Sicht, Bücher im Gespräch im Sonntagsstudio auf NDR Kultur. Und wir sprechen heute über Bücher, die sich mit dem Thema Schlaf beschäftigen, in denen Schlaflosigkeit herrscht, geschlafen wird oder auch getraumwandelt, wie in dem Roman des chinesischen Autors Yan Liangke, Der Tag, an dem die Sonne starb, aus dem Chinesischen übersetzt bei Mattes und Seitz von Marc Herrmann. Yan Liangke, viele kennen ihn wahrscheinlich nicht, ich will ihn kurz vorstellen, ist so ein ungewöhnliches Zwischenwesen in Chinas Kulturleben. Er ist so ein halber Staatsfeind, nenne ich ihn innerlich. 58 geboren, hat bei der Volksbefreiungsarmee gekämpft und die hat auch eine Kunsthochschule für Literatur offenbar, wo er Literatur studiert hat. Yan Liangke hat Literaturpreise für einige seiner Bücher bekommen. Gleichzeitig sind andere Bücher aber wiederum verboten. Der Traum des Großvaters von 2006, da geht es um Bauern in China, die zur Blutspende gehen, um zu überleben, weil sie Geld dafür bekommen und später stellt sich heraus, dass sie alle an AIDS erkrankt sind und nur die Sarghändler profitieren dann noch davon. Oder das Buch Die vier Bücher über Mao und die große chinesische Hungersnot von 2011. Das ist verboten und steht auf dem Index. Ich weiß gar nicht, wie es mit diesem Buch ist, das habe ich nicht nachgeschaut. Aber das Buch Der Tag, an dem die Sonne starb, knüpft so ein bisschen an den Traum des Großvaters, finde ich. Es spielt im ländlichen Raum. Es ist ein Dorf, ja, irgendwo, im Nirgendwo, viel, es wird gerade geerntet. Und der Erzähler ist ein 14-jähriger Junge, Nian Yan, der auch der Dumme genannt wird, was sich dann sehr auf den Erzählton auswirkt. Also ein sehr brutal, poetisch, naiver Ton, sehr interessant. Und er lebt mit seinen Eltern zusammen, die einen Laden haben, einen Bestattungsladen, kein Bestattungsinstitut, sondern einen Laden für Bestattungswaren. Da werden Papierblumen gebastelt, Bambusgestelle oder Totengeld, das machen die Eltern. Damit verdienen sie ihr Geld. Und der Onkel hat ein Krematorium, in dem die Leichen verbrannt werden. Das wird später noch ganz wichtig. Erstmal ist die Grundsituation so, es beginnt Nacht zu werden und auf einmal laufen einige Leute aus dem Dorf einfach durch die Gegend und wollen ganz dringend ihre Ernte erledigen, fallen dabei in den Fluss und ertrinken. Und plötzlich werden es immer mehr. Es gibt so eine ganz klassische Steigerung dieser Problematik und am Ende der Nacht sind eigentlich nur noch die wie Zombies unterwegs, morden, rauben, es entsteht eine Art Bürgerkrieg und nur der Einzige, der nicht schläft, ist dieser junge Nian Yan. Also sein Vater ist auch ganz lange wach, die versuchen dann zusammen mit der Mutter Tee auszuschenken, damit alle wieder wach werden, aber es artet wirklich in so ein Tarantino-artiges Gemetzel aus, kann man schon sagen. Das ist ziemlich saftig und brutal. Und vielleicht noch ganz kurz, damit es nicht zu viel ist für den Anfang. Am Ende der Nacht warten natürlich alle drauf, was passiert jetzt, wenn es wieder Morgen wird und alle aufwachen, aber die Sonne geht eben nicht auf. Und es bleibt Nacht. Es ist eine wie endlose Nacht, in der niemandem mehr geholfen werden kann und alles auseinanderfliegt. Ja. Interessant.
Ja, ich höre dir auch gerne zu, wie du das zusammenfasst. Also es kommen sofort wieder sehr viele Bilder zum Vorschein, die sich bei der Lektüre so einstellen. Das Wort Gemetzel, Tarantino-artig, gefällt mir da auch sehr gut. Auch wenn das jetzt nicht, also das geht einem wirklich unter die Haut. Diese Brutalität und die Schärfe, mit der das geschildert wird, ist sehr ungewöhnlich. Und ich habe den Autor dadurch jetzt erst kennengelernt.
Ich auch.
Und habe wirklich nach diesem Buch den Eindruck, den sollten wir uns, also ich zumindest, den werde ich mir auch nochmal genauer angucken. Denn wer so schreiben kann, der wird auch möglicherweise in Nobelpreiskreisen wahrgenommen. Das ist wirklich von literaturhistorischer Bedeutung. Also hier schafft es jemand, mit den Mitteln der Literatur eben nicht nur die Situation im eigenen Land sehr kritisch zu beschreiben. Also soweit ich das weiß, ist dieser Roman von den 10 Romanen von Liang Ke, sind 5 auf dem Index in China. Und diese ganze Widersprüchlichkeit eines Systems, was ich ja auch nur aus der Ferne wahrnehmen kann, die zeigt sich eben auch im Umgang mit einem solchen Autor, dass der einerseits genauso schreiben darf und kann, im Ausland dann auch veröffentlichen darf. Oder ich weiß nicht, ob sie da nicht genau hingucken, aber das würde mich wundern. Die werden das schon wissen. Aber im eigenen Land bekommt er zwar auch Preise, aber längst nicht jeder Roman ist dann eben zulässig für die chinesische Öffentlichkeit. Und das finde ich schon bemerkenswert. Denn Themen wie Denunziation, Themen wie Umgang mit dem Tod, und wir haben ja letztlich hier auch einen fast prophetischen Text mit Blick auf die Corona-Zeit, denn der Roman ist im Chinesischen 2015, 2016 geschrieben worden und dann ja erst durch die Nomenklatura abgelehnt worden und dann in Übersetzungen in andere Länder. Ich glaube, in Amerika wird er auch sehr intensiv rezipiert, aber eben auch hier in Deutschland. Und so wie sich das da in einer Nacht ausweitet, das mit dem Traumwandel, da sind ja so viele pandemische Fantasien auch mit verbunden. Und er schreibt dann ja manchmal auch, dass es eben von diesem Dorf in die Stadt, das Verhältnis Stadt-Land spielt dann ab einem gewissen Punkt auch gerade bei dem Gemetzel, bei diesen Abschlachtungen der Menschen untereinander eine große Rolle. Die Auswärtigen, also die Fremden, werden eben auch als Gefahrenpotenzial immer wieder beschrieben. Und von diesem Dorf in die Stadt, in das Land, geht es manchmal auch in die Welt. Also eigentlich ist das jetzt gar nicht so naheliegend, aber er benutzt das eben wirklich auch als so eine Metapher, die dann aber sehr griffig ist, dass er diese Beobachtung nicht nur aus der chinesischen Binnenperspektive als bedrohlich für die Gegenwart empfindet, zu empfinden scheint, so habe ich das jedenfalls gelesen, sondern eben auch damit behauptet, schaut euch eure Lebenssituation genau an, findet ihr das nicht auch bei euch vor? Also ist das wirklich immer so klug, in diesen nationalen Diskursen zu bleiben oder macht Literatur nicht oder kann Literatur nicht gerade das, ein Dorf beschreiben und damit die Welt erfassen? Und das macht er halt richtig gut. Und ich kann ja mal die ersten Sätze vom Vorwort mal vorlesen, weil mich hat er wirklich sofort abgeholt. Wenn er schon steht, hört mein Geplapper als Überschrift. Hallo, seid ihr da? Hört einer von euch mein Geplapper? Hallo, ihr Götter und Geister, wenn ihr Zeit habt, kommt und hört mir zu. Auf dem höchsten Gipfel des Funio-Gebirges knie ich, damit ihr meine Stimme hört. Einem dummen Kind werdet ihr doch sein Geschrei nicht übel nehmen. Hallo, Ich spreche für ein Dorf, für eine kleine Stadt, für ein Gebirge, da ist es schon, und für die ganze Welt. Hier im Angesicht des Himmels knie ich, um euch etwas zu erzählen. Ich hoffe, ihr könnt meinem Geplapper und Geschrei geduldig zuhören, seid nachsichtig mit mir, seid großmütig, denn ich will euch von einer Sache erzählen, so hoch wie der Himmel und so weit wie die Erde. Das ist so ein poetischer Grundton, der sich dann auch immer wieder findet. Das ist nicht der durchgängige Ton. Die Töne, die Tonlagen verändern sich immer mal wieder. Aber viel mit Metaphern, sehr viel mit einer vermeintlichen, naiven, vielleicht pubertären Weltsicht, dass der Junge sich dann selber auch dauernd als dumm bezeichnet und man durch die Art seiner Erzählung mitbekommt, Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dass halt in der Nachbarschaft von der Familie dieses Jungen, der Erzähler ist, da wohnt ja auch Jan Lianke.
Genau, der ist
der wird dann
so
immer wieder,
ja.
Genau, der wird dann halt immer wieder auch beobachtet, seine Geschichte wird beschrieben und das auch das ist so ironisch, dass der halt letztlich als ein Auto, der aus diesem Dorf sich in die Welt aufgemacht hat, dann aber immer wieder dahin zurückkehrt, weil der braucht die Geschichten seiner Menschen oder der Menschen, mit denen er groß geworden ist, um überhaupt literarisch produktiv zu bleiben. Das ist das eine. Und dass er aber unter diesen Umständen, die in dem Roman geschildert werden, eben offenbar das Literarische, die Fähigkeit zu erzählen, auch einbüßt. Auch er wird zum Traumwandler. Auch er ist nicht davor gefeit, in diesen Wahn zu verfallen und eben keinen Zugang zur Welt mehr zu haben.
Ja, also auf vielen Ebenen ist das Buch spektakulär. Sowohl von der Dramaturgie. Ich finde, es hat ja eigentlich so eine klassische, sehr geradlinige Steigerung, die durchaus einfach, also man kriegt beim Lesen so ein Gespür dafür, was als nächstes passiert. Der erste Traumwandler taucht auf, es kommt noch einer. Dann kommt diese Geschichte von dem Vater, das würde ich gerne noch erzählen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es sind einfach, die Ideen sind so schön, wie diese Handlung vorangetrieben wird. Der Vater von Nian Yan, dem Erzähler, der diesen Bestattungsladen hat, der hat gearbeitet als Denunziant, du hast es schon gesagt, für den Onkel. Denn es geht, glaube ich, schon, also du sagst, es geht um die ganze Welt, aber es geht schon sehr auch um China und die Landbevölkerung in China. Es wird geworben in dem Buch, die Erdbestattung wird verboten und es wird geworben mit dem Slogan, spart Ackerland mit Feuerbestattung. Also es wird Pflicht, die Leichen zu verbrennen in diesem Krematorium, woran sich natürlich der Onkel bereichert. Und der Vater von Nian Yan denunziert alle Familien, die ihre Leichen, die wollen die nämlich nicht verbrennen, einfach vergräbt und eine eigene Bestattungsfeier macht. Und dafür bekommt er Geld. Und dieser Vater ist eben so eine Figur, die ganz viel Schuld trägt. Der Onkel verbrennt diese Leichen und führt dann noch Leichenöl. Das kann man, glaube ich, alles gar nicht verraten. Ich weiß nicht, ob man das...
Doch, das darf man verraten.
Oh, das ist so gut. Also der Onkel verbrennt die Leichen und in dem Moment, wo die Mutter des Vaters von Nian Yan, die eigene Mutter, stirbt und er sieht, da kommt irgend so eine Flüssigkeit raus. Was macht er denn damit? Dann kriegt er heraus, dass der Onkel sogar noch dieses Leichenöl verkauft und sich daran bereichert hat. Und dann sagt der Vater, das geht nicht. Und dann tritt diese absurde Situation aus, dass der Vater diesen Bestattungsladen hat, damit Geld verdient und dem Onkel diese Leichenölfässer abkauft und sie in einer Höhle lagert. Also er hat eigentlich kein Geld, sondern er betreibt nur dieses Geschäft, um diesen Onkel daran zu hindern, sich mit dem Öl, diesem Leichenöl zu bereichern. Und das ist so schön absurd. Und in dieser Nacht rennt er halt mit dieser Schuld rum und er fängt auch irgendwann an, die Wahrheit zu sagen. Er geht dann mit seinem Sohn zu den Leuten hin und sagt, ich habe dich verraten. Ich war das damals, der dich verraten hat. Und dann sagt er im nächsten Moment aber so, nein, nein, ich spreche nur im Traum und es ist gar nicht die Wahrheit. Und das ist so schön, wie die Frage der Schuld, der Unterwerfung von so einer Regierung irgendwie ausgeführt wird. Und ich finde, eigentlich ist es ein Buch, was auch von Krieg handelt. Natürlich ganz offensichtlich, weil es einen Bürgerkrieg gibt, aber es gibt eine ganz schöne Stelle. Ich möchte gleich unbedingt auch noch im Detail mit dir über die Sprache sprechen, aber es gibt eine Stelle, da steht, egal auf welcher Seite, niemand redete von der Gegenwart. Niemand interessierte sich fürs Hier und Jetzt. Dies war eine Schlacht, in der es nur um die Vergangenheit und die Zukunft, nicht um die Gegenwart ging. Um eine Zukunft und Vergangenheit, wie sie in den Büchern stehen. Dies war eine Schlacht auf Leben und Tod im Hier und Jetzt, aber geführt wurde sie für die Vergangenheit und die Zukunft. Und so sank die Gegenwart dieser einen Nacht und dieses einen Tags in Vergessenheit. Sie versank in einem Albtraum. Es gab keine Gegenwart mehr. Sie war verschwunden. Und diese Auslöschung der Gegenwart, was ja ein Resultat von Krieg ist. Also im Krieg wird eben nicht darüber nachgedacht, wer wird jetzt gerade in diesem Moment getötet, sondern es wird darüber nachgedacht, wem gehört dieses Land, wem gehört es in der Vergangenheit. Und das ist so subtil in dieser ungewöhnlichen Erzählstimme, in dieser Sprache von diesem Nian Yan, die wirklich genial ist. Also ich habe lange nicht einen Roman gelesen, wo ich diese Bildwelt so gewaltig vor Augen hatte, sofort. Also das vergisst man nicht. Dieses Leichenöl, diese Farben, immer wieder tritt dieses Adjektiv lehmgrau auf. Die Gesichter der Schlafwandelnden sind lehmgrau oder wie ein nasser Lappen, wie ein schmutziger Lappen. Ein Schrei schallte wie aufplatzende Puffhirse. Der Traumwandler marschierte so schnell, als wollte er die Straße mit den Beinen verschlingen. Schweißperlen gibt es, die kalt wie Eiskörner waren. Oder Romane, still wie Leichenöl. Also, und das ist so witzig. Ich muss das mit dem Pimmel jetzt auch noch kurz vorlesen, weil das einfach, also das war in dem Einstiegsmonolog, den du geschrieben hast, diese Anrufung der Götter. Er ruft die Götter um Hilfe an, dieser Nian Yan. Das ist schon nochmal eine andere Sprache als die, die eigentlich diese Erzählung vorantreibt. Denn die ist unglaublich absurd und witzig. Aber ich glaube, ich finde es nicht.
Such doch noch ein bisschen weiter. Ich habe hier noch ein paar Metaphern. Nase wie eine Knoblauchknolle. Die Zeit war wie eine rostige alte Säge und es ist voll davon. Also es sind genau diese Metaphernbilder, wo ich halt normalerweise, wenn ich deutschsprachige Autoren lese, denke ich, oh nee, also wenn das zu überansprucht wird, dieses als ob, also so, das ist halt irgendwie eine Sprache, ich habe sie bei Heinrich von Kleist geliebt. Und bei der Gegenwartsliteratur bin ich ja meistens eher etwas skeptisch. Oder wenn das Wort wie auftaucht, dann gucke ich auch meistens etwas genauer hin. Und geht das jetzt wirklich auf? Und brauche ich das eigentlich, um zu verstehen, was hier beschrieben werden soll? Und hier war ich von Anfang an immer ganz hellhörig und wollte immer wissen, welche Metapher bringst du denn jetzt wieder in Anschlag? Und dass es halt ganz oft auch mit Wiederholung arbeitet.
Genau.
Also der hat
und
ja
die aber variiert werden ganz leicht, ne? Also diese Wiederholung. Das ist so toll.
Genau, also sie war vielleicht ein Jahr jünger als ich oder 2 Jahre älter. Also das steht so nebeneinander. Und wo mit dieser Absurdität einerseits gespielt wird und andererseits aber auch, ja, so sind unsere Wahrnehmungen oft, wenn wir jemanden begegnen und wir schätzen dann so das Alter, so könnte das sein, könnte aber auch das sein. Und auf einmal widerspricht sich das aber. Und er behält es aber bei. Es wird nicht irgendwie wegredigiert oder so, sondern es ist genau charakteristisch für eine bestimmte Art, die Welt wahrzunehmen. Also kommt sie auch vor. Auch, dass dauernd Fragen gestellt werden und die werden dann nochmal wiederholt, wo ich am Anfang manchmal so gedacht habe, ist da beim Übersetzen irgendwas schiefgegangen oder ist da beim Redigieren eine Doppelung nicht aufgefallen, bis ich dann nach einigen Seiten dann gemerkt habe, nee, das kommt ja so regelmäßig und oft vor. Das ist ein Stilmittel und manchmal genau finden dann aber kleine inhaltliche Verschiebungen in den Wiederholungen statt und dadurch bekommt der Text auch so einen ganz eigenen Rhythmus.
Genau, und sicherlich ist der Autor einfach total begabt und hat einen großen Assoziationsraum, aber da ist auch alles gesetzt. Also ich glaube auch, dass das wirklich ganz perfekt durchgearbeitet ist. Und was man hier auch nochmal an diesem Beispiel sehen kann, was für eine Bereicherung es einfach ist, aus einem Kulturraum und einer Sprache Texte zugeführt zu bekommen, die unserer Sprache so fremd sind. Ich denke nämlich, dass die Übersetzungsleistung von dem Mark Herrmann auch unglaublich ist. Also was für ein innovatives Deutsch daraus wird aus diesem chinesischen Original. Sein Pimmel baumelte ihm zwischen den Beinen wie ein toter Vogel. Entgeistert starrte ich diesen Vogel an. Mein Blick war wie gebannt und die Augen taten mir weh. Also wie diese Bilder dann auch zurückgeführt werden auf so eine psychologische Innerlichkeit. Das ist so innovativ, wirklich. Ich bin total begeistert und ich habe zum ersten Mal auch wieder, wie du das gerade beschrieben hast, an die Kraft der Bilder geglaubt. Denn es gibt ja auch Autoren, gerade der Gegenwartsliteratur, ich glaube zum Beispiel Leif Rand macht das auch, der benutzt gar keine Bilder. Und das finde ich eigentlich unglaublich konsequent, weil vieles einfach so abgenagt ist. Aber hier habe ich wieder gemerkt, wie die Abstraktion dazu führen kann, dass man klarer sieht, dass man Dinge besser versteht, dass man sie spürt und dass man sie fühlt. Das macht dieser Text, es ist wirklich wie so ein, auf allen Sinnen so ein unglaublich intensives Leseerlebnis, spannend. Und ganz toll ist eben auch, diese Nacht ist in diesem Wirrwarr, blüht sie auf. Es ist völlig unerklärlich, was da jetzt passiert, albtraumhaft. Und dann kommt irgendwann das Radio ins Spiel. Und sie hören das Radio und im Radio wird einfach erklärt, ja, die Menschen sind überwiegend saisonbedingter Übermüdung und der trockenen Witterung, fangen sie alle an zu traumwandeln. Und auch, dass die Sonne nicht aufgeht, ist einfach nur ein ganz normales meteorologisches Phänomen. Also wie da über die Rhetorik der Politik oder der Medien einfach diese Sensation dieses Ausbruchs des Übernatürlichen im Grunde klein gehalten wird. Das fand ich so genial. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Koketterie über diese Metaebene von Jan Lianke, dass dieser Schriftsteller da drin ist, da selber rumwandelt, dass der Nian Jan seine Romane liest, die total langweilig findet, aber eigentlich das Einzige ist, was er eben zu lesen bekommt. Schön ist aber am Ende, der Vater spielt dann, das verrate ich jetzt nicht, eine große Heldenrolle in dieser Nacht. Und er wünscht sich von Jan Lianke ein Buch, muss ich jetzt auch noch mal kurz nachgucken. Der Vater wünscht sich ein Buch, das im Winter wärmt wie ein Ofen und im Sommer kühlt wie ein Ventilator. Ein Buch, das alle gern lesen. Und der Jan Lianke nimmt sich natürlich vor, dieses Buch zu schreiben. Und natürlich liegt die Bemerkung nahe, dass dieses Buch vielleicht auch schon hier bei uns im Studio liegt. Ich finde, genau, mit Einschränkung finde ich den Roman sehr genial. Er wird ja auch mit Ulysses sogar verglichen. Das finde ich jetzt ein bisschen überproportioniert. Ich finde auch, er hat Längen. Das muss ich schon sagen, dass manchmal dann, es passiert die ganze Zeit ganz viel. Es ist unglaublich absurd, splatterig, zombieartig, spannend. Es ist wirklich matschige Gehirne, alles, was man sich vorstellen kann. Aber das erschöpft sich eben auch. Und so eine Ermüdung habe ich irgendwo in der Mitte auch gemerkt. Aber wie das am Ende aufgelöst wird, diese Nacht, und dass gleichzeitig eben so eine geradlinige, fast Hollywood-artige Dramaturgie da ist, in Verbindung mit dieser ungewöhnlichen Perspektive, die so voller politischer Wahrhaftigkeit und Forderung ist, ohne, wie so viele Gegenwartsromane das eben auch machen, Mareike Fallwickel habe ich gerade gelesen, schlimm, einfach eine Wahrheit, einen Standpunkt, einen politischen Standpunkt manifestiert und dabei Kunst ist. Also das ist dieses Buch für mich, ne?
Zum Thema Schlaf sollten wir aber auch noch ein bisschen was sagen, weil das ist ja, wenn wir uns das so vergegenwärtigen, wie es bei Theresia Enzensberger ist, also hier hat der Schlaf ja ein ganz großes Gefahrenpotenzial.
Ja, stimmt.
Also es geht halt wirklich darum, den Schlaf zu vermeiden, zumindest in dieser Nacht, weil durch den Schlaf eben Bewusstseinszustände nach außen treten können, die halt in Krieg führen. Also es wird ja geplündert ohne Ende, es wird immer mehr gemordet und ein wirklicher Krieg bricht aus. Und dass der Wachzustand hier eben der einzige Weg ist, um wieder Frieden zu finden. Das ist ja ganz interessant, dass also Lianke also offenbar nicht so sehr darauf aus ist, die Menschen in eine andere Art des Schlafens zu führen, also nicht des Traumwandelns als dieser Zwischenzustand zwischen Wachsein und Schlafen, sondern das Traumwandeln ist ja das besonders Gefährliche. Das fand ich dabei nochmal ganz interessant, dass er halt wirklich hier eher so eine Wachheit einfordert. Leute, lasst euch nicht verführen, weil es geht ja letztlich auch so darum zu zeigen, wie so peu à peu in jeder Stunde dieser Nacht, die da beschrieben wird, wird es eben schlimmer und die Diskriminierungen nebenzu. Am Ende, wer irgendwie kein Seidenband um die Stirn angebracht hat, wird sofort ermordet, weil man ihn eben nicht als einen Vertreter der Shun-Dynastie, die wiederbelebt werden soll.
Ja.
Da geht es um das himmlische Reich des ewigen Friedens. Da spielt er ja auch auf reale historische Ereignisse aus dem 19. Jahrhundert an, wo, das habe ich erst durch Stefan Thomes Roman Gott der Barbaren gelernt, wo halt wirklich 20 bis 30 Millionen Menschen durch einen Bürgerkrieg in China ermordet worden sind und einer der schlimmsten Massaker der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat und wo eben hier auch nochmal so daran erinnert wird, wenn da nicht Wachsamkeit vorherrscht, kann das halt immer wieder passieren. Das macht diesen Roman ja so politisch, dass er einerseits zurückgreift auf die Geschichte Chinas und dann aber eben auch so aufzeigt, das ist einerseits Vergangenheit, aber wenn wir da nicht genau aufpassen, wir sind niemals davor gefeit. Es wird auch häufiger über solche Phasen des Traumwandelns gesprochen. Das käme doch eigentlich nur alle 1000 Jahre einmal vor. Aber wann das genau ist, das ist eben nicht vorhersehbar. Und deshalb ist es halt so wichtig, genau Rechenschaft abzulegen. Das fand ich nochmal einen starken Nebenstrang dieses Romans.
Das ist ein sehr starker Punkt. Und interessant ist auch, wie in dieser Nacht eigentlich sich die politischen Verhältnisse wandeln. Du hast es gerade schon gesagt mit diesem Band. Irgendwann haben alle so ein gelbes Band an und wer keins anhat, der ist der Feind und wird ermordet. Dann ändert es sich aber wieder. Wie dieser junge Mensch sich orientieren muss, wem muss ich mich jetzt eigentlich anschließen, um zu überleben und welcher Sache diene ich dann? Also das spiegelt ja auch so eine Orientierung in der politischen Wirklichkeit wieder eines Landes. Jetzt, das ist wieder allgemein für die Welt. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr fein gemacht. Und ja, auch so schöne Details, dass die Reichen anders schlafwandeln als die Armen. Die Reichen, die föllen und spielen irgendwelche Spiele und die Armen wollen zur Arbeit gehen. Also interessant vielleicht im Zusammenhang mit Theresia Enzensberger ist schon auch, dass der Roman vielleicht diese Dystopie ist. Was passiert, wenn diese Erschöpfung so extrem wird? Dass, also, weil es geht um die Erschöpfung der Landbevölkerung. Es geht darum, die arbeiten ganz viel, die gehen aufs Feld und dreschen nachts im Traumwandel und die können nicht mehr. Und daraus resultiert dann diese unglaubliche Gewalt. Also es ist fast so ein bisschen wie, genau, weitergedacht, ne, wenn wir immer nur dieser Leistung hinterherhecheln, was passiert dann mit unserer Menschlichkeit?
Und diese Menschlichkeit wird ja auch thematisiert durch das Krematorium. Auf den Gedanken war ich vorher auch noch nie gekommen, dass man sozusagen das Verbrennen von Leichen unter turbokapitalistischen Gesichtspunkten befördern kann,
Ackerland, ja.
Um Ackerland zu sparen. Oder man könnte ja auch in anderen Ländern davon ausgehen, wenn es nicht um Ackerland geht, dann geht es um Bauland. Also in Berlin weiß ich von dem Friedhof, wo ich mehr oder minder täglich vorbeigehe, um da ein wenig innezuhalten, dass dieser Friedhof, dass dort nur noch Menschen beerdigt werden, die schon einen Grabesplatz erworben haben. Ansonsten wird das in den nächsten 40, 50 Jahren auslaufen. Und es ist in einem Stadtteil, wo das Bauland von höchstem Wert ist. Da sind Millionen mit zu verdienen. Und da dachte ich dann so, okay, also auch in Deutschland ist es ja so, dass sich immer mehr Menschen gegen eine Grabstätte entscheiden, sondern sich verbrennen lassen. Und ich habe dann halt eher so gedacht, okay, man möchte da den Angehörigen auch nicht zu viel Last mitgeben oder man möchte es klein halten oder eher so ein Akt der Bescheidenheit. Dass es aber auch dem System dienen kann und dass da Dinge vonstatten gehen, die auch ökonomische Aspekte erfüllen, die nochmal zu bedenken wären. Sollten wir nicht unser Leben auch mehr schätzen, indem wir nochmal unser Verhältnis zum Tod neu überdenken? Auch das ist in diesem Roman eben ganz massiv als Thema da. Also da geht es um Ackerland, aber es geht ja auch eben, du hast das schon erzählt, in dem Moment, wo man das Fett und das Öl durch den Verbrennungsvorgang von menschlichen Körpern auch noch ökonomisiert. Also dadurch wird das Ganze ja so perfide, dass man regelrecht merkt, also da bereitet sich eine Gesellschaft eben, wenn sie so handelt, darauf vor, wirklich zu einer Zombie-Gesellschaft zu werden. Also das fand ich nochmal wirklich heftig.
Also dieser Teil im Krematorium, der ist sehr heftig. Also dieser Onkel steht schon sehr für das Böse, weil diese Verbrennungen, die werden auch nicht alle gleich gemacht. Also das verraten wir jetzt vielleicht alles nicht. Und wir haben auch schon ganz viel gesprochen, weil es wirklich so ein tolles Buch ist. Also da fließt man so rein wie in so eine schlaflose Nacht und man ist dann auch froh, wenn man entkommen ist. Aber während man da drin ist, ist es wirklich ein ganz ungewöhnliches Leseerlebnis und eins, was mir den Glauben an die Bilder in der Literatur zurückgegeben hat. Ein wunderbares Buch und ich habe ein schönes Lied gefunden, was ich glaube, dass es sehr gut passt zu diesem Text und auch hinleitet zum nächsten, der nämlich aus Japan kommt. Und das ist ein Kollektiv, Gaino Yamashiro Gumi. Der Song heißt Kaneda, Kaneda Theme. Es ist der Soundtrack zu einem Anime-Film, der heißt Akira. Und das Kollektiv ist ein Kollektiv von ganz vielen Hunderten von Menschen, die zusammen Musik machen. Und zwar eine Mischung aus Synthesizer, indonesischer Percussion und dieser ursprünglichen japanischen No-Musik. We'll be right back. Kaneda war das, ein Song aus dem Film Akira, der uns jetzt direkt nach Japan bringt zum Bestseller-Autor Haruki Murakami. Schlaf heißt eine kleine Erzählung von ihm, über die wir jetzt noch sprechen wollen. Und die ist aus den Ende der 80er Jahre entstanden. In einem Erzählband, Der Elefant verschwindet, wurde sie schon einmal veröffentlicht. Wir haben jetzt aber sie hier vorliegen in einer Ausgabe von 2009 im Dumont Verlag, aus dem Japanischen übersetzt von Nora Bierich, mit Illustrationen von Kat Menchik. Du hast das Buch ausgesucht, Joachim. Du hattest es schon vorher gelesen, oder?
Ich hatte das schon vor langer Zeit schon mal gelesen, aber bin dann zugegebenermaßen vor allem über den Titel, als Theresia Enzensberger Essay so die Grundlage bildete, du dann halt Jan Lianke noch mit ins Spiel gebracht hattest, das ist ja gut, dann können wir doch erstmal in Asien bleiben. Und vielleicht kriegen wir auch ein bisschen darüber gesagt, was denn der Unterschied zwischen der chinesischen und der japanischen Literatur sein könnte. Da trete ich jetzt sehr bescheiden auf. Also da bräuchte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Lektüre-Erfahrung, um da einen Nationenvergleich machen zu können. Aber darum geht's vielleicht auch gar nicht. Und vor allem fand ich von vornherein interessant, halt zu wissen, hier geht es halt um eine positive Besetzung oder, ja, darüber können wir gleich noch diskutieren, um eine positive Besetzung von Schlaflosigkeit. Denn die Erzählerin hier, die genießt das, eben nicht mehr schlafen zu brauchen. Sie sieht das eben als den Gewinn an, also zumindest über 90% der erzählten Strecke. Ist auch eine kurze Erzählung. Ich glaube, 80 Seiten sind das mit den Illustrationen. Also das schafft man so in bequemen 1,5 bis 2 Stunden zu lesen. Und ob sich das dann am Ende bestätigt, ob die Schlaflosigkeit dann wirklich der Traumzustand ist, zu dem wir alle hinstreben sollten, das bleibt, glaube ich, noch nicht mal offen.
Ja, also die Frau ist eine Zahnarztgattin. Sie führten das Leben einer klassischen Hausfrau, würde ich sagen. Sie fährt morgens, wenn der Sohn und der Mann aus dem Haus gegangen sind, mit ihrem Honda City zum Einkaufen. Dann geht sie eine halbe Stunde schwimmen, dann macht sie das Mittagessen. Also es ist ein sehr zurückgenommenes Leben. Die Tage wiederholen sich. Also der Anfang der Erzählung hat auch so ein bisschen was Tagebuchartiges. Dann erzählt sie auch, dass sie früher Tagebuch geschrieben hat. Und es strömt schon so eine gewisse Traurigkeit und Leere aus diesem Leben einen an. Und eines Nachts wacht sie eben auf und sie ist wach, einen kleinen Mann, der auf ihren Füßen steht und aus einem Krug, der scheinbar unerschöpflich ist, Wasser auf ihre Füße kippt. Und es ist natürlich schon eine schöne Situation. Man wacht auf und eine surreale Situation liegt einem vor Augen. Und dann steht sie auf und fängt an, Anna Karenina zu lesen von Tolstoi und genießt das sehr und denkt, ja, ich bin irgendwie gar nicht müde. Und so geht das immer weiter. Abends merkt sie halt, sie braucht nicht zu schlafen und sie versucht es auch gar nicht mehr, sondern sie gönnt sich Schokolade und Cognac und liest die Nächte lang, interpretiert Anna Karenina mehrmals durch, geht dann weiter zu Dostojewski und hat unglaublich viel Kraft. Tagsüber schwimmt sie nicht mehr nur eine halbe Stunde, sondern eine ganze Stunde und krault am Ende noch 2 Bahnen. Also es belebt sie unglaublich und sie ist eigentlich in so einer wunderschönen, nächtlichen, behaglichen Einsamkeit, in der sie Dinge macht, die sie liebt und vergessen hat, würde ich sagen. Dann fängt sie aber auch an, das Haus zu verlassen nachts. Und da gibt es dann auch schon manchmal Situationen, wo es dann so ein bisschen gruselig wird. Ne? Wenn sie im Auto sitzt und da kommt jemand und sagt so, nee, hier sollten sie eigentlich nicht parken, hier wurde neulich erstmal wieder jemand ausgeraubt. Und genau, über das Ende können wir ja auch noch sprechen. Das hat etwas sehr Parabelhaftes, der Text. Ich bin nicht so eine ganz versierte Murakami-Leserin, deshalb war das für mich relativ neu. Ich habe schon was von ihm gelesen, Kafka am Strand, kann mich aber witzigerweise gar nicht mehr so daran erinnern. Ich glaube, bei Lianke wird das anders sein. Ich finde sehr interessant, wie, vielleicht ist es nur dieser Text, das kannst du mir beantworten, eine große Sterilität eigentlich aus dieser Sprache herauskommt. Also mir kommt das vor fast, als hätte das eine KI geschrieben. Wirklich. Also es ist nicht leblos, aber es ist auf eine Art und Weise perfekt und glatt wie ich selten gelesen. Also es hat mich fasziniert. Es hat mich gleichzeitig fasziniert und abgestoßen, diese Art zu schreiben, muss ich sagen. Ich bin jetzt vom Thema Schlaf weggekommen, weil darüber kann man jetzt diskutieren, ob diese Frau schläft. Das Todesmotiv kommt natürlich auch dazu, denn ein Mensch, der 17 Tage schläft, sie schon nicht am Anfang der Erzählung. Ob ein Mensch, der 17 Tage nicht schläft, nicht eigentlich schon tot sein muss und was das alles ist, wo sie sich befindet, in was für einer Wirklichkeit. Das ist eine Frage, die wir vielleicht hinten anstellen, aber ja, meine Frage ist, wie gehst du mit dieser Murakami-Ästhetik um? Wie hast du die erlebt?
Also KI ist ein harter Vorwurf eigentlich, wobei wir werden uns
nicht Koketterie
in den nächsten Jahren ja davon überraschen lassen können, wie das da weitergeht, ob wir dann bald schon auch Romane vorgelegt bekommen, von denen wir gesagt bekommen und wissen, dass die eben von einer KI entwickelt worden sind. Aber das, was du als eine gewisse Sterilität oder Künstlichkeit beschreibst, würde ich halt eher als die Stärke von Murakami herausstellen, die ich eher als meditativ bezeichnen würde. Mhm. Also Wiederholung, dass halt manches sich erst durch, da gibt's ja dann auch Parallelen zu Liang Ke, dass halt nicht nur eine Sache einmal durchlebt wird, sondern offenbar mehrmals, dass sich durch diese Differenz und durch die Wiederholung die Dinge auch verschieben und verändern, manchmal aber nur in kleinen Nuancen. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass sie ihren Tagesablauf immer wieder holt. Ist ja also wirklich wie mit einer Stechuhr ist das genau geplant, wann ihr Mann dann eben, der Zahnarzt, von der Arbeit zum Mittagessen nach Hause kommt. Manchmal in der Anfangszeit, das erinnert sie dann auch, dass er dann, als die Zahnarztpraxis noch nicht so gut lief, hatte er so den ersten Nachmittagstermin nochmal frei, dann sind die nochmal zusammen schlafen gegangen.
Schlafen, und, ja.
Ja, also ja. Das wäre nochmal so eine andere Frage, warum wir eigentlich beim Sex von gemeinsam schlafen reden, weil der Schlaf kommt ja vielleicht danach, aber den Sex selber als Schlaf zu bezeichnen, ist auch schon ein bisschen seltsam in unserer Sprache. Was meinen wir eigentlich damit? Was soll damit vermieden werden, möglicherweise gesagt zu werden? Oder was soll damit auch an Positivem umschrieben werden, dass wir dieses Loslassen, was wir im Schlafen erleben, in der Sexualität eben auch ausleben können? Keine Ahnung. Aber jedenfalls hier wird es ja am Rande gestreift, dass sie das erzählt, dass es in den ersten Jahren wirklich eine beglückende Zeit auch für sie gewesen ist, dass ihr Mann da so sich auch die Zeit für sie genommen hat und sie sich darauf gefreut hat. Und das lässt eben so nach und nach immer mehr nach. Und sie beobachtet dann in ihren Wachheitsphasen auch ihren Mann beim Schlafen und entdeckt immer mehr, dass er nicht sowieso schon eher ein hässlicher Mensch ist, worüber sie untereinander auch schon mal witzeln. Aber dass das zunimmt, dass sie diese Beobachtung bei ihrem Mann anstellt und halt immer mehr merkt, das ist gar nicht mehr die Lebensform, das ist nicht mehr der Mensch, den ich liebe, mit dem ich mir ein längeres, dauerhaftes Zusammensein vorstellen kann. Sie überträgt das ja dann auch noch auf den Sohn.
Ja.
So, also je wacher sie wird, umso mehr verzweifelt sie eigentlich an dieser Existenzform, die durch Monotonie geprägt ist. Und das Schwimmen, das wollte ich noch sagen, Haruki Murakami ist ja selber auch ein großer Sportler. Er macht Triathlons, Marathon, hat auch was Laufen, über das Marathonlaufen ein Buch geschrieben, wo so eine Art Ästhetik, eine Poetologie des Schreibens auch hervorgegangen ist. Und das Schwimmen spielt bei ihm auch eine große Rolle. Und Schwimmen und Laufen haben ja das eine gemeinsam und das lässt sich auch gut aufs Schreiben übertragen. Vielleicht stimmst du dem zu, dass es eben durch Routine eine andere Art von Intensität bekommen kann. Dass halt beim Schreiben, so schreibt es jedenfalls Murakami auch, sich eine ähnliche Art von mentaler Intensität einstellen kann durch das Wiederholen, durch das Ritualisieren und Routinisieren. Und das passiert ja hier auch, dass halt wirklich an diese Grenze der Routine ein Weg eingeschlagen wird in diesem extremen Wachheitszustand, der möglicherweise aber auch schon ein Todeszustand ist, das wissen wir nicht, oder ein Übergangszustand beschreibt. Und insofern ist das, was du als steril bezeichnet hast, in meiner Wahrnehmung also wirklich eher so ein zu sich Vordringen durch das Wiederholen, durch das Umkreisen. Das ist vielleicht auch noch so eine Metapher, die ich dafür wählen würde, wie so ein Strudel, dass da jemand immer mehr zu sich selbst vordringt, indem die Kreise dann kleiner werden.
Ja, und diese ganze psychologische Dimension, die habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten beim Lesen. Bei mir war es eher so, waren das fast wie Puppen. Also diese Gefühlswelt dieser Figur, die ist für mich unglaublich, ja, steril und abstrakt geblieben. Ich habe nicht gedacht, also ich habe es gelesen natürlich als Parabel einer stillen Rebellion einer Hausfrau im Grunde. Ne, so würde ich das interpretieren. Aber während des Lesens habe ich nicht mit ihr mitgefühlt oder diese Beziehung zu ihrem Mann irgendwie, ja, interessant nachfühlen können, sondern das war etwas wie diese Papierblumen, die Mutter von Nian Yan in Liang Kes Roman schneidet. Es war etwas Künstliches. Und deshalb bin ich, glaube ich, also wie gesagt, ich habe das mit einer großen Faszination auch gelesen, aber ich bin keiner Person nahe gekommen, keiner Figur. Interessant fand ich eine Idee. Sie liest ja nachts immer und sie stößt auf eine Theorie über das Schlafen. Und da können wir vielleicht auch drüber sprechen. In einem der Bücher stieß ich auf etwas Interessantes. Der Autor behauptete, dass der Mensch sowohl in seiner Denktätigkeit als auch in seinen körperlichen Bewegungen einer bestimmten individuellen Disposition nicht entkommen könne. Unbewusst bilde der Mensch seine eigene Handlungs- und Denkdisposition aus und abgesehen von Ausnahmefällen verschwinde diese einmal ausgebildete Disposition nie wieder. Der Mensch lebe also eingesperrt im Käfig seiner Disposition. Und gerade der Schlaf sei es, welcher der Einseitigkeit einer solchen Disposition, dem einseitigen Ablaufen eines Schuhabsatzes vergleichbar, wie der Autor schrieb, entgegenwirke. Der Schlaf reguliere und therapiere also eine solche Einseitigkeit. Also das fand ich irgendwie eine coole Idee, ne? Also dass der Schlaf wie so, man ist so, wie man ist und dieser Käfig ist diese Erzählung. Am Ende, das wollen wir ja nicht verraten, aber am Ende ist dieser Käfig auch so richtig erfahrbar nochmal. Aber dass der Schlaf eigentlich dazu führt, dass man seine eigene Persönlichkeit nicht abnutzt. Auf eine Art, oder? Also das fand ich einen spannenden Gedanken. Ob ich das so nachvollziehen kann, das ist traurig, eine traurige Wahrheit, wenn man denkt, man ist in die Welt geworfen, ne? Und kann sich nicht ändern. Und der Schlaf ist wie so ein Abkühlungsmittel.
Ja, wobei das dann ja interessant ist, dass die Erzählerin selbst trotz dieser Theorie, und die nimmt sie auch an, eben den Weg zum Schlaf nicht mehr aufsucht. Also sie gibt es ja eigentlich irgendwann auf, diese Art des Schlafs noch zu finden.
Aber sie hat Angst. Also sie hat ja auch Angst, weil es bedeutet, am Ende des Absatzes steht dann auch, wer nicht schläft, ist irgendwie auch nicht am Leben. Also diese Angst spielt schon auch eine Rolle. Einerseits dieser Genuss, diese absolute Freiheit, weil sie ist ja eigentlich ganz schnell dabei zu sagen, okay, ich kann nicht mehr schlafen, dann eben nicht, mir geht's super. Aber es gibt trotzdem immer untergründig schwelt diese Angst, was bin ich ohne Schlaf? Und das ist ja vielleicht auch so eine ganz grundlegende Frage, die wir bei allen Büchern gefunden haben. Der Schlaf ist ein ganz großer Teil des Lebens. Ganz viel Zeit verbringen wir schlafend. Und bei Therese Enzensberger hieß es ja auch, man denkt den Schlaf ganz oft vom Erwachen her, weil man einfach den Schlaf selber nicht wirklich greifen kann. Wir können ihn neurophysiologisch im Schlaflabor auslesen. Es gibt ja auch schon Traumbilder, die ausgelesen werden können. Aber eigentlich bleibt es doch so eine Art geheime zweite Lebenswirklichkeit, ne? Und das ist
Was bei Enzensberger nicht mitzitiert wird, wo ich dann zwischenzeitlich auch daran gedacht habe oder auch bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass das bei Platon, also in der Philosophie, eben auch so beschrieben wird, dass der Schlaf eine tägliche Erfahrung des Todes ist.
Ja.
Das heißt, dass so in dieser Auffassung in der platonischen Philosophie eben dieser Wechsel von Wachsein zum Schlafen ebenso, gut, er geht ja auch von einer Seelenwanderungslehre aus, das heißt, der Tod bedeutet bei ihm niemals ein vollständiges Ende, sondern die Seele geht eben auf Wanderung und kehrt dann irgendwann wieder. Und insofern kommt ja mit einer solchen Weltsicht die Möglichkeit auf, das Ganze mit größerer Ruhe zu betrachten. Das heißt, wer täglich vor dem Einschlafen vielleicht ein kleines Ritual praktiziert und nochmal den Tag Revue passieren lässt, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, so wie wir das häufig mit Kindern tun, gibt es vielleicht Pläne für den nächsten Tag, irgendwie auch um da anzuknüpfen, das geht ja auch weiter und so. Und dann, aber trotzdem, erstmal kommt etwas zu einem Ende und dieses Innehalten, dieses zur Ruhe kommen, können wir bei Bewusstsein schon einleiten und dann aber auch so eine Art sterben lernen, loslassen lernen und das genießen. Und wer das mit zum Thema macht in seiner Wachheitszeit, der wird natürlich im Laufe des Lebens möglicherweise weniger Ängste mit Blick auf den Tod ausprägen, sondern halt sagen, okay, das ist halt ein Zustandswechsel und es knüpft aber immer wieder irgendwo an. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn ich heute Abend schlafen gehe, was werde ich träumen. Ich weiß noch nicht einmal mit Sicherheit, ob ich morgen früh aufwache. Mm. Auch das sich immer wieder, dafür braucht man keine Vulnerabilität, keine Verletzlichkeit, sondern es ist einfach nur ein Bestandteil unseres Lebens, dass es halt endlich ist. Und Zehntausende von Menschen wachen morgens einfach nicht mehr auf. Nicht, weil die vorher Krankheiten hatten oder so. Das sind keine Kausalketten, die wir durchblicken können oder durchschauen können, sondern es kommt halt vor. Und in den meisten Fällen haben wir aber eher so eine Auseinandersetzung mit dem Tod, wo wir dann so Kausalketten eben herstellen. Das sind halt Krankheitsgeschichten und was weiß ich, was, wo man sich dann eben schon mal darauf einstellen kann. Es könnte demnächst passieren, das oder das Alter bei den Eltern und so weiter. Und das eben auf den Schlaf zu übertragen, das findet bei Yan Ke in einer gewissen Weise statt, weil der Tod da eben so eine ganz wichtige Rolle spielt. Bei Enzensberger.
Ja, die sterben ja wirklich.
Die sterben ja wirklich, genau. Bei Enzensberger ist es irgendwie so an den Rand gedrängt, also nicht so ganz griffig.
Ich habe es anders gelesen. Ich glaube, dass sie dieses Zwischenreich und diese Todesnähe schon auch mit diskutiert. Nicht so intensiv und nicht mit Platon, wie du es jetzt gemacht hast, aber das kommt vor. Diese um Fürsorge geht es ja auch ganz stark in Zeiten der Corona-Pandemie, wo die Schwachen ausgemerzt werden sollen mit der Rhetorik der Rechten. Ne? Also da, das kommt schon vor, die Verletzlichkeit. Das,
Es ist nicht ausgeklammert.
Genau, es ist nicht ausgeklammert, das wollte ich nur nochmal.
Und bei Murakami könnte das ja letztlich als Parabel tatsächlich auch um diesen über diese Übergangszeit gehen. Was passiert eigentlich zwischen Schlafen und Wachen, zwischen Leben und Tod? So, weil das ja halt, wenn wir es auch als
Parabel... Da liest man ganz viel Tolstoi und isst Schokolade und trinkt Cognac.
Naja, und ich meine, eine interessante Frage, die ich dir auch noch stellen möchte, ist, dieser Wachheitszustand ist ja auch als Lektürezeit besonders kostbar. Das finde ich so interessant, dass er bei Murakami sowieso wichtig, ja, diese starke Anbindung an die europäische und westliche Literatur und auch Musiktradition. Es ist halt von Mozart und Haydn die Rede, aber nicht von japanischer Rockmusik oder so. Und hier ist halt von Tolstoi und von Dostojewski die Rede und keine japanischen Literaturtradition. Das ist schon interessant, aber vor allem, dass durch dieses permanente Wiederlesen eben neue Entdeckungen gemacht werden. Also ich glaube einmal, das steigert sie ja auch, in der 15. schlaflosen Nacht hat sie dann Anna Karenina von Tolstoi gleich dreimal gelesen in einer Nacht, weil sie das halt jetzt schon so gut kennt, kann sie es offenbar auch schneller lesen und sie macht trotzdem immer wieder neue Entdeckungen, immer wieder neue Lesarten, das hört nicht auf.
Aber die Literatur ist vielleicht in dieser Geschichte die einzige Verbündete oder der Schutzraum, die Fürsorge, die Selbstliebe, aber die Anbindung an die Außenwelt, die geht ja völlig verloren. Also am Anfang ist die schon noch da, weil sie eben Gefühle hat für, oder wie auch immer die Gefühle geschildert sind, Gefühle hat für ihren Mann und ihr Kind und irgendwann freut sie sich ja nur noch auf diese Nächte der Einsamkeit. Aber es spricht eben auch eine große Einsamkeit aus dieser Erzählung, aus dieser Situation. Sie ist eigentlich abgeschottet von allem. Ne? Also sie ist auch im Schwimmbad, will sie mit keinem mehr reden. Sie will eigentlich nur noch ihre Pflicht da erfüllen oder ihren sportlichen Spaß und wieder nach Hause fahren. Und da kommen vielleicht auch noch diese Illustrationen ganz gut zur Geltung. Ne? Also Kat Menschik hat hier so in Silber, Weiß und so Nachtblau Bilder von Quallen auf dem Kopf, aus dem Schwimmbad und von der Wirbelsäule. Sehr schöne, düstere Illustrationen, wo der Körper aufgebrochen ist, wo Fragmente zu sehen sind von Tieren, von Essen. Aber die Frau ist alleine. Und ja, das ist vielleicht die Gefühlsebene, die mich schon erreicht hat, dass aus diesem Text eine große Einsamkeit spricht. Wofür das jetzt steht, ich bin ja immer bei Susan Sontag nicht so viel interpretieren, weiß ich nicht, aber diese Bilder, die fangen das schon sehr gut ein, was dieser Text macht. Und die haben auch für mich eine größere Emotionalität.
Mhm.
Ja.
Ja, besonders das Bild, was du gerade schon aufgerufen hast, wo sie beim Schwimmen gezeigt wird und über dieser Frau, die im Schwimmbad ist und ihre Bahnen zieht, ist halt diese Wirbelsäule zu sehen, wo halt auch dieses Spiel mit Innen und Außen, das macht sowohl die Bilder aus, die Illustrationen, aber auch den Text, dass man halt wirklich die Beschreibung einer Außenwelt geboten bekommt und aber immer nach innen geführt wird.
Mhm.
Das fand ich eine besondere Stärke dieses Textes auch.
Also Haruki Murakami, man kann ihn lieben, man kann ihn wegsuchten und trotzdem nicht so ganz mögen. Die Erzählung Schlaf hat uns beide auf jeden Fall auf sehr essentielle Gedanken übers Schlafen und übers Wachsein, über Leben und Tod gebracht, offenbar.
Ja.
Wir wollen noch ein Lied hören zum Abschluss und das ist Pink Moon von Nick Drake.
I saw it written and I saw it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you all. It's a pink moon, yeah, pink moon. Pink, 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 pink moon. Pink, 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 pink moon. Saw it written and I saw it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you home. It's a pink moon, yeah.
Pink Moon von Nick Drake am Ende unserer Sendung über den Schlaf.
Und wir sollten noch mal kurz sagen, welche Bücher wir überhaupt besprochen haben. Also von Theresia Enzensberger, den Essay Schlafen, der ist bei Hansa Berlin erschienen. Und von Yan Liangke, Der Tag, an dem die Sonne starb, aus dem Chinesischen übersetzt von Mark Herrmann, der hier unbedingt mit erwähnt werden soll. Ganz großartig übersetzt ist dieses Buch nämlich bei Mattes und Seitz erschienen. Und Haruki Murakami, der Klassiker sozusagen unter diesen Texten jedenfalls, Schlaf, aus dem Japanischen übersetzt von Nora Bierig. Und das Ganze ist illustriert von Kat Menschik, bei Dumont erschienen.
Und ich habe jetzt nichts zu melden, wie es weitergeht, denn wir gehen in einen Sommerschlaf, einen sommerlichen Schlaf. Land in Sicht macht Pause. Wir hören uns im Oktober wieder. Vielen Dank für das Gespräch, Joachim.
Und ja, vielen Dank, Lisa. Und eine gute Sommerzeit mit vielen anregenden Lektüren.
Ja, danke fürs Zuhören. Tschüss.
NDR Kultur.